Hey, vielen, vielen Dank. Ihr dürft Platz nehmen, dass ich hier sein darf. Auch vielen Dank, Pastor Michael, dass du mich eingeladen hast und mir vertraust mit den nächsten 3,5 Stunden, die wir hier zusammen verbringen werden. Ist sehr, sehr cool. Ja, für mich eine riesengroße Ehre, hier sein zu dürfen, zu euch sprechen zu dürfen. Und mein Name ist Alex. Ich komme aus Düsseldorf. Die Stadt am Rhein, die eine Erstligamannschaft hat, ab nächstem Jahr. irgendwelche Fortuna-Fans hier? Zwei. Er hat es erklärt, den Stadionbesuch von der unter 30.000. Irgendwelche Kölner bei uns? Irgendwelche FC-Fans? Gott, und wir beten für Heilung im Namen von Jesus und Wiederherstellung. Das ist so schade, weißt du? Manche Leute glauben, als Fortuna-Fan freut man sich, wenn Köln abgestiegen ist, aber es stimmt nicht. Die ganzen schönen Derbys. Ah, schade, schade, schade. Anyways, wir sind ja nicht hier, über Fußball zu reden, wobei es die zweitschönste Sache ist im Leben. Ich bin verheiratet mit meiner wunderschönen Frau Silke, die natürlich in einer ganz anderen Liga spielt als ich. Und ich habe zwei Kinder. Und es tut mir leid, ich werde heute öfter über meine Kinder reden. Das musst du einfach aushalten, okay? Ich liebe meine Kinder. Anni und Ella. Anni ist 3. Und Anni ist ein Geschenk des Himmels. Also Anni wurde nicht geboren, Anni flog auf die Erde. Irgendjemand hat sie wahrscheinlich in ihr Bettchen gelegt und Anni ist zuckersüß. Anni kann mit ihrem Lächeln erhält sie die ganze Welt und Anni strahlt. Anni, wenn die in einem Raum ist, das ist der absolute Kracher. Das ist Anni. Und dann habe ich Ella. Ella ist 1 und Ella braucht Jesus. Also wenn betet mit mir für ihre Errettung, wirklich, weil Ella ist voller Energie. Wir haben dieses Sprichwort bei uns zu Hause, das heißt, Ella ist schneller. Und das ist wirklich so, weißt du, Ella, wenn Ella mit uns ist, wir sind nicht so schnell. Neulich hat sie einen Becher Saft genommen und hat ihn einfach ihrer Oma angeschüttet. Einfach so. Und du hast keine Chance, irgendwas zu machen. Ella liebt Essen. Ella liebt Essen in den Haaren. Ella liebt Essen auf dem Boden. Ella liebt Essen, wo auch immer sie Essen hinverteilen kann, an Wände. Ella ist schneller, du kommst nicht hinterher. Sie liebt den Klang von chinesischem Porzellan auf dem Fußboden. So, das ist Ella. Und genau, so, das ist so ein bisschen, meine Familie, das ist der Ort, wo ich dazugehöre. Aber dann gibt es auch Orte, wo ich nicht dazugehöre. Ich möchte gerne dazugehören und ich bin auch öfter dort, aber ich gehöre nicht so richtig dazu. Ich gehe dort 1 bis 2 Mal die Woche hin, manchmal auch mehrere Wochen gar nicht. Und irgendwie denke ich immer, wenn ich dort bin, ich weiß nicht so, ob ich richtig dazugehöre. Es ist Fitnessstudio. Ich weiß nicht genau, ob du dieses Gefühl kennst. Du bist dort, aber du gehörst nicht so dazu. Ich versuche mich auch dann immer entsprechend anzuziehen, entsprechend zu dressen. Ich ziehe dann extra, um dazuzugehören, meine neongelben Leggings an und versuch dann Bankdrücken zu machen und solche Geschichten. Aber irgendwie, ich gehöre nicht dazu. Da sind dann die ganzen Jungs, weißt du, die können dann nicht mal mehr richtig, die gehen dann so durch Türen, weil sie solche Schultern haben und haben Bizeps wie Basketbälle. Und ich denke nur, hey Alex, also du bist zwar da, aber du gehörst nicht dazu. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, irgendwo zu sein, wo du das Gefühl hast, nicht dazu zu gehören. Aber lass mich dir sagen, wenn du heute zum allerersten Mal hier bist, du gehörst dazu. Du bist Teil, wir freuen uns, dass du da bist. Die Kirche hier freut sich, dass du da bist. Und auch ich fühle mich sehr, ich fühle mich schon als Teil dieser Kirche so ein bisschen. Obwohl ich zum ersten Mal da bin, das liegt vielleicht auch an eurem großartigen Pastor Michael. Wir haben schon viel Zeit miteinander verbracht auf Autofahrten. Wenn man mit Michael fährt, sind die Autofahrten meistens ein bisschen kürzer als vorgesehen. Aber das ist halt einfach so. Vielleicht liegt es auch an mir. Vielleicht denkt er auch, wann werde ich denn endlich los? Komm, gib Gas jetzt. aber wirklich, ich war vorhin im Foyer und ich habe Fritz, war das dein Name? Kennengelernt und da kam sofort auf mich zu und wo sitzt du? Ich hatte dich vorhin mal kurz gesehen. Da vorne, genau, auch aus Düsseldorf. Ist gut, aus der Heimat, ne? Ja. Und So, ich fühle mich sofort willkommen. Aber Tatsache ist, wir alle versuchen ja irgendwo dazuzugehören. Wir alle versuchen ja Teil von etwas zu sein und wir kommunizieren das auch. Wir kommunizieren unsere Zugehörigkeit durch zum Beispiel Kleidung. Weißt du, du kannst an Kleidung erkennen, zu welcher Gruppe jemand gehört. Das ist interessant. Zum Beispiel, wenn jemand eine Fliege trägt und ein Jackett mit Flecken hier drauf, weiß ich sofort, das ist ein Akademiker. Ich weiß auch nicht so genau. Da sieht man sofort, es gibt wahrscheinlich keinen Professor auf der Welt, der nicht ein Jackett besitzt mit Flicken hier drauf. Was nicht schlimm ist, aber irgendwie kannst du Leuten ansehen, zu welcher Gruppe sie gehören. Das ist bei Surfern das Gleiche. Du schaust dir einen Surfer an und du siehst sofort, nein, der Typ, der hat Quicksilver-T-Shirts an und der hat eine Billabong-Short an und der hat solche langen blonden Haare und du weißt sofort, es muss ein Surfer. Wir kommunizieren über unsere Kleidung, zu wem wir gehören, zu welchem Kulturkreis wir gehören. Ein Crossfitter, weißt du, woran du einen Crossfitter erkennst? Der erzählt es dir in den ersten 5 Sekunden. Übrigens, ich mache Crossfit. Oh, wow. Danke, jemand da hinten. Ich rede jetzt zu euch lieber. Nein, Quatsch. Und Tatsache ist, weißt du, es sind so oft äußerliche Merkmale, die uns zu erkennen ergeben oder womit wir versuchen, uns zu erkennen zu geben, zu welcher Gruppe wir gehören. Und dann habe ich mich gefragt, ja, wie sieht es denn aus mit uns als Christen? Ich meine, was ist unser Erkennungsmerkmal? Und irgendwo kann es ja nicht der Fisch sein. Der Fisch auf dem Auto, ich weiß nicht, für viele ist es ein Erkennungsmerkmal. Meine Frau hat mir verboten, einen Fisch aufs Auto zu kleben. Das wäre ein schlechtes Zeugnis, sagt sie. Wobei ich sage, Baby, das zeigt nur, dass wir nicht unterm Gesetz leben. Quatsch, Blödsinn. Aber Tatsache ist, woran erkennt man uns Christen? Was ist die Sache, mit der man uns erkennt, was unser Erkennungsmerkmal ist? Ich meine, ist es, wie hoch wir die Hände heben im Worship? Oh, weißt du, je höher du siehst, dein Nachbar hebt sie so hoch oder er macht so und der trägt einen Flatscreen und betet so Jesus an. Und dann denkst du, okay, na, ich bin ein bisschen heiliger. Weißt du, je höher die Hände, desto heiliger der Augenblick. Ist es, wie regelmäßig und treu wir unseren Zehnten geben? Ist es, wie tief wir ins Wort Gottes eintauchen. Aber was ist das Erkennungsmerkmal von uns als Christen? Was ist das, wo Jesus sagt, hey, daran wird man euch erkennen. Ich bin im richtigen Haus hier, hey. Ich brauche gar nicht mehr predigen, ihr kennt alle Antworten. Es ist die Liebe, sagt Jesus. Aber nicht nur die Liebe, sondern die Liebe, die ihr untereinander habt. An der Liebe, die ihr untereinander habt, werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Nachfolger seid. Und das ist ein krasser Vers, wenn wir uns das mal so richtig überlegen. Weil das bedeutet, wenn meine Liebe, die ich zu meiner Kirche, zu meinem Nachbarn, zum Kassierer im Supermarkt, zu meinem Sportverein, so was auch immer, wenn mein Erkennungsmerkmal meine Liebe ist, die ich zu Menschen habe, dann habe ich noch relativ viel Luft nach oben. Weil, ganz im Ernst, wenn ich mir das so überlege, dann würde das ja bedeuten, wenn Jesus mich fragen würde oder wissen wollte vielmehr, wie sehr ich ihn liebe, dann würde er nicht mich fragen, sondern würde die Leute in meiner Umgebung fragen. Und ich frage mich, was die Leute in meiner Umgebung sagen würden, wie sehr ich sie liebe. Und das bringt mich zu einem zweiten Gedanken, nämlich, dass wir niemals im Glauben wachsen können ohne einander. Es ist die Gemeinschaft am Ende des Tages, sind die Beziehungen am Ende des Tages, die wir haben, die uns helfen, in unserem Glauben zu wachsen. Wir sind nicht dafür geschaffen, allein durch dieses Leben zu gehen. Wir sind nicht dafür geschaffen, um einfach, jeder macht sein eigenes Ding und am Sonntag kommen wir alle zusammen und alles, was wir tun, ist, wir halten 90 Minuten Gottesdienst aus, fühlen uns heilig dabei, schauen den Hinterkopf unseres Vordermanns an, gehen nach Hause und sagen, yes, jetzt versuchen wir wieder durch die ganze Woche zu kommen und irgendwie das zu schaffen. Dafür sind wir nicht gemacht, sondern Gott hat uns für Beziehung geschaffen. An der Liebe, die ihr untereinander habt, wird man euch erkennen. Das Krasse finde ich, oder wie soll ich es anders? Ich muss andersrum sagen, das Ganze hat ein Problem. Die ganze Beziehungsgeschichten in unserem Leben haben ein Problem. Und das Problem bin ich. Weil das Einzige, was jeder meiner Beziehungen gemeinsam ist, alles, was meine Beziehungen gemeinsam haben, egal zu meinen Arbeitskollegen, die Beziehung zu meinen zu meinem Ehepartner, die Beziehung zu meinen Kindern, die Beziehung zu meinen Freunden, die Beziehung, egal, jede Beziehung, die du hast, hat eine Gemeinsamkeit. Und das ist deine Person. Das bedeutet am Ende des Tages, so wie ich Beziehungen lebe oder das, was ich bringen kann, bringe ich in jede einzelne meiner Beziehungen. Wir schaffen es nicht, dieses Leben allein zu leben. Gleichzeitig, weißt du, während Beziehungen das Beste sind, was wir haben, können Beziehungen auch das Schmerzhafteste sein, was wir haben. Die Sache ist die, unsere Beziehungen entscheiden am Ende des Tages, wie reich unser Leben ist. Die Beziehungen, die wir haben, sagen alles darüber aus, ob wir ein reiches Leben führen oder ein armes Leben führen. Ich würde so weit gehen zu sagen, die Qualität deiner Beziehungen bestimmt am Ende des Tages die Qualität deines Lebens. Wenn du alles in deinem Leben hast, aber keine Beziehungen, dann hast du nichts. Aber wenn es dir an vielen Dingen fehlt, aber du hast starke Beziehungen, du hast eine starke Ehe, du hast eine starke Freundschaften, du hast Menschen in deinem Leben, die dich lieben, die dich halten, die dich tragen, dann hast du alles. Die Qualität unserer Beziehungen sind am Ende des Tages ausschlaggebend für die Qualität unseres Lebens. Aber wir jagen so viel anderen Dingen hinterher, anstatt guten Beziehungen. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, ja, aber wenn die Beziehungen doch das Wichtigste sind, was wir in unserem Leben haben, wie können wir dann gute Beziehungen führen? Wir lesen im 1. Mose, ich bräuchte ganz kurz die Bibelstelle auf dem Screen, wenn das möglich ist. Wir lesen im 1. Mose, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Ich will ihm eine Hilfe machen. Das Problem ist, dass wir dieses Wort Hilfe in den letzten Jahrhunderten relativ oft falsch verstanden haben. Und wir haben es irgendwie so verstanden, okay, ich will ihm eine Hilfe machen, und diese Hilfe ist dann in dem Fall sowas wie eine Putzhilfe. Ich will meine Putzhilfe machen. Ich möchte meine Haushaltshilfe machen. Hier ist der Mann, und der Mann braucht ja Hilfe. Der Arme kann ja nichts alleine. Der braucht eine Putzhilfe. Aber dieses steht da nicht. Dieses hebräische Wort für Hilfe heißt Ezer. Und Ezer wird im Alten Testament ganz oft für Gott gebraucht. Gott ist meine Hilfe. Es wird dann gebraucht, wenn der Mensch nicht mehr aus eigener Kraft aus seiner Situation rauskommt. Wenn er es nicht mehr schafft, aus eigener Kraft sich zu befreien, dann ruft er zu Gott und sagt, Gott, ich brauche deine Hilfe. Und das ist das gleiche Wort, was die Bibel gebraucht für Beziehungen. Weil wir können alles alleine schaffen. Das Einzige, was wir nicht alleine schaffen, ist, aus unserer Einsamkeit rauszukommen. Wir brauchen uns gegenseitig, um aus unserer Einsamkeit rauszukommen. Und das bedeutet, wenn wir den Wunsch haben, in unserer Beziehung mit Gott zu wachsen, dann können wir das nicht isolieren von den Beziehungen, die wir in unserem Leben haben. Wir können das nicht isolieren von den Beziehungen, die wir untereinander haben. Das geht nicht. Wir können Gott nicht nachfolgen einzeln. Sondern Gott hat uns errettet und er hat uns berufen in seine Gemeinschaft hinein. Jetzt kannst du dastehen und kannst sagen, ja Alex, das ist ja alles schön und gut. Aber wie um alles in der Welt sieht das Ganze praktisch aus? Wie um alles in der Welt können wir das Ganze umsetzen? Was bedeutet das für unser Leben? Und ich habe euch hier ein kleines Diagramm mitgemacht und ich hoffe, dass ihr das alles sehen könnt. Ich bin ein sehr undeutlicher Schreiber. Aber du kannst natürlich mir gut zuhören. Und es gibt dieses kleine Modell. Kann das jeder sehen? Da hinten, letzte Reihe, könnt ihr die Flipchart sehen? Ja, ihr auch? Okay, sehr gut. Es gibt verschiedene Bereiche in unserem Leben. Und dieses ganze Ding, was ich jetzt aufmale, nennt sich Johari-Fenster. Aber ich nenne es nicht Johari-Fenster, weil ich predige und ich darf das Baby nennen, wie ich will. Ich nenne es Beziehungskiste, okay? Das ist unsere Beziehungskiste hier. Wir haben hier, das ist mir bekannt, Und hier, das ist mir unbekannt. Und das hier ist anderen bekannt. Und das hier ist anderen unbekannt. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn es fertig ist. Und so wird unser Leben in vier Bereiche geteilt. Der erste Bereich ist der Bereich, der mir bekannt ist und der anderen bekannt ist. Und das ist der sogenannte öffentliche Bereich. Das ist dein Facebook-Profil. Das ist dein Instagram-Account. Das ist das, was du über dich weißt. Und das ist das, was andere über dich wissen. Das ist der Ort, wo du Freiheit findest. Das ist der Ort, wo du nichts zu verheimlichen hast, weil alles, was du über dich weißt, wissen auch schon andere über dich. Das heißt, hier willst du sein. Du möchtest, dass dieser Bereich, dieser öffentliche Bereich, dieser Bereich, wo du sein kannst, wo du das bist, wozu Gott dich gemacht hat, wo du dich nicht schämen musst, wo du dich nicht zurückziehen musst, wo du dir nicht die ganze Zeit irgendwelche Fragen stellen musst. Das ist der Bereich, den möchtest du vergrößern. Du möchtest, dass die Menschen, die in deinem Leben sind, wissen, mit wem sie es zu tun haben. Du möchtest ein Leben führen, wo du nicht dich schämen musst für. Du möchtest ein Leben führen, wo du andere Leute mit einladen kannst und nicht Angst haben musst, dass sie irgendwas über dich entdecken könnten, was du nicht möchtest. Der zweite Bereich, über den wir sprechen, der ist anderen bekannt, aber der ist mir unbekannt. Und dieser Bereich heißt Blindspot. Wir alle haben Blindspots. Wir alle haben Bereiche in unserem Leben, die kennen alle anderen über uns, nur wir nicht. Das Problem ist, wir wissen nicht, was wir nicht wissen. Wir haben keine Ahnung, was wir über uns... Ich muss euch ein Geheimnis verraten über mich, okay? Aber wir sind unter uns und im Internet unter uns. mein Geheimnis ist folgendes. Ich habe so einen Tick, bevor ich anfange zu predigen. Das ist furchtbar. Aber dieser Tick ist, dass ich 10-mal oder 20-mal in den 5 Minuten, bevor es losgeht, kontrolliere, ob mein Hosenstall offen ist. Ganz im Ernst. Das ist von mir ein absoluter Albtraum, der Gedanke, dass ich auf der Bühne stehen könnte und alle sehen, der Hosenstall ist offen, nur ich nicht. Und dann so, und auf einmal merkst du, oh wow, stimmt irgendwas nicht. Habe ich hier was? Absoluter Albtraum von mir. Und wir alle haben Dinge in unserem Leben, die wir selber nicht sehen. Ich war lange Zeit Campuspastor bei uns in der Kirche in Düsseldorf und eine Sache, die ich gern gemacht habe, ist, ich war relativ eng getaktet zeitlich an den Sonntagen. Und weißt du, die Leute sind zusammengekommen, Sonntagmorgens, so wie hier, und wir haben sich unterhalten und haben Kaffee getrunken und keine Ahnung. Aber ich hatte immer die ganze Zeit Termine im Kopf. Und alles, was ich gemacht habe, ist, ich bin so durch die Leute gelaufen. Einfach fokussiert und mit meinen Zielen im Kopf und mit dem, wo ich jetzt sein muss und welche Meetings gleich noch sind und welche Zeiten ich beachten muss und so weiter und so fort. Und bin an Leuten vorbeigelaufen. Aber die Leute, die kamen sonntags da rein, die wollten ein bisschen mit mir quatschen, die wollten sehen, wie es mir geht. Ich wollte hören, wie es denen geht. Ich hatte es überhaupt nicht böse gemeint. Aber was ich getan habe, war, ich bin an den Leuten vorbeigelaufen, bis mal jemand zu mir gesagt hat, Alex, geht's dir gut? Natürlich geht's mir gut. Dann erzähl es mal deinem Gesicht. Und ich habe gedacht, oh wow, crazy. Wenn wir diesen Bereich hier, der uns unbekannt ist, aber anderen bekannt ist, es gibt ein Tool, was uns hilft, diesen Bereich zu verkleinern. Und dieses Tool heißt Feedback. Das Tool heißt Feedback. Wir lesen in der Bibel einen sehr, sehr krassen, krassen Vers, wenn wir kurz an die Ding schmeißen könnten. Da schreibt Paulus an die Epheser in 4,18, lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe. Wie viel Zeit habe ich noch, Michael? Ich weiß nicht, wie viel ich Zeit habe. Ich brauche Feedback. Lasst uns aber die 15, okay, Stunde sind wir hier durch. Lasst uns die Wahrheit reden in Liebe. Und das ist das, was Feedback bedeutet. Feedback bedeutet nicht, ich will dir einfach mal sagen, was ich an dir sehe, sondern Feedback zu geben bedeutet zu sagen, hey, ich liebe dich und weil ich dich liebe, möchte ich nicht, dass du blindlings in irgendwas reinrennst. Weil ich dich liebe, möchte ich, dass du das siehst. Was wird uns hier bewusst? Wir brauchen andere, die uns helfen, besser zu werden. Wir brauchen andere, die uns helfen, unsere Blindspots zu eliminieren. Weil wenn wir das nicht haben in unserem Leben, wenn wir nicht Menschen haben, die uns genug lieben, die uns genug achten, die uns genug schätzen und denen wir das Recht geben, dass sie in unser Leben hineinsprechen dürfen, Dinge, die sie sehen, die wir selbst nicht sehen, werden wir niemals besser werden. Wir glauben, wir sind das Beste, was wir geben können, aber es stimmt nicht. Da ist noch so viel mehr und andere Menschen in unserem Leben helfen uns, das zu entdecken. Der dritte Bereich ist ein sehr, sehr interessanter Bereich. Dieser Bereich ist mir bekannt, aber der ist allen anderen unbekannt. Und das ist der sogenannte geheime Bereich. Dieser geheime Bereich ist der Ort, wo Dinge verborgen sind, die wir mit niemandem teilen wollen. Das ist so ein bisschen ein dunkler Bereich. Das ist ein Bereich, wo wir keinen reinlassen. Das ist der Bereich, von dem wir hoffen, dass er so schnell nicht an die Öffentlichkeit kommt. In diesem Bereich sind alle möglichen Dinge verborgen. Aber das sind Dinge, für die wir uns manchmal schämen. Das sind Dinge, die uns zu privat sind, um sie zu teilen, weil wir Angst haben, was andere Leute über uns denken könnten. Je größer der geheime Bereich, desto größer ist die Gefahr, dass unser Leben in die Luft fliegt. Wenn wir in der Konzernsprache oder wenn wir über Konzerne unterhalten, dann ist das beste Beispiel zurzeit dieser Abgasskandal, der bei VW losgetreten worden ist oder beim VAG-Konzern, sollte ich sagen. Es ist ja nicht so, dass diese Problematik erst entstanden ist, als sie entdeckt worden ist, sondern es war ein unbekannter Bereich, es war der geheime Bereich, den sie wussten, aber kein anderer wusste. Und weil sie nicht an die Öffentlichkeit damit gegangen sind, haben sie einen immensen Schaden erlebt, weil sie niemanden hatten, wo sie gesagt haben, hey, wir sollten es langsam irgendwie entweder publizieren oder was auch immer machen. Das Gleiche ist in unserem Leben. Weißt du, wenn Dinge in diesem Bereich sind, die halten uns gefangen. Dinge in diesem Bereich, die halten uns klein. Dinge in diesem Bereich sagen zu uns, was glaubst du, wer du bist? Wenn die anderen wüssten, wer du wirklich bist. Wenn die anderen wüssten, was du wirklich denkst. Wenn die anderen wüssten, was wirklich bei dir zu Hause abgeht. Das ist der geheime Bereich und der hält uns klein und der hält uns zurück. Aber die gute Nachricht ist, dass Gott uns liebt, nicht weil er uns kennt, sondern obwohl er uns kennt. Gott liebt dich und Gott liebt mich, obwohl er mich kennt. Und das ist verrückt. Und die gute Nachricht ist, dass wir jedes Mal Vergebung bekommen, wenn wir zu Gott gehen. Aber wir bekommen Freiheit, wenn wir zueinander gehen. Wenn du Freiheit in deinem Leben haben willst, dann brauchst du Leute, zu denen du gehen kannst, denen du dich offenbaren kannst, wo du sagen kannst, hey, kannst du mir helfen? Da gibt es Dinge in meinem Leben. Das ist der Bereich, wo vielleicht Träume sind, die so groß sind, dass andere Leute drüber lachen würden. Und wir schämen uns für unsere Träume und wir sagen, hey, aber es gibt Leute in unserem Leben, die haben wir da und die helfen uns. Jakobus 5, Vers 16, da schreibt er Folgendes. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander. Wir sind gut darin, zu Gott zu gehen und unsere Sünden zu bekennen. Aber wie steht es damit, zueinander zu gehen? Wie steht es damit, diesen geheimen Bereich so klein wie möglich werden zu lassen? Und dadurch werden wir diesen öffentlichen Bereich automatisch nach vorne bringen oder wir werden ihn vergrößern. Unser Leben wird automatisch größer werden. Auch hier wieder, was fällt uns auf? Wir können es nicht alleine. Wenn wir wachsen wollen, wenn wir wollen, dass unser Leben größer wird, wenn wir wollen, dass unser Leben Christus ähnlicher wird, dann haben wir keine Möglichkeit, als Leute in unser Leben einzuladen, die uns Feedback geben und zu denen wir gehen dürfen und sagen dürfen, hey, sorry, ich krieg das einfach nicht auf die Reihe. Oder, hey, ich habe den und den Traum, wie kann ich das umsetzen? Oder was auch immer, wo wir uns sicher genug fühlen und unsere Dinge teilen dürfen. Und dann gibt es noch einen ganz, ganz besonderen Bereich. Und dieser Bereich, der ist mir unbekannt und der ist anderen unbekannt. Und er hat einen ganz kreativen Namen, der unbekannte Bereich. Unbekannter Bereich. Das ist der Bereich, an dem unser Potenzial verborgen liegt. Das ist der Bereich, der ist weder dir bekannt, noch ist er mir bekannt. Den kennt keiner. Wenn ich an meine Kinder denke, dann finde ich das relativ spannend, was alles in ihnen passiert. Ne? Die sind jetzt ein Jahr alt und gestern, das war wirklich zum ersten Mal, wo ich gedacht habe, oh wow, was passiert hier gerade? Meine Dreijährige hat angefangen mit, sorry, ich habe gesagt, ihr müsst über euch ergehen lassen. Ich habe euch vorgewarnt. Meine Dreijährige hat mit Bauklötzen angefangen zu spielen. Und das ist jetzt erstmal nichts Besonderes, aber dann hat die angefangen, so ein Konstrukt aufzubauen, was wirklich aussah wie so ein Gebäude im Prinzip, so eine Fassade. Und die waren aber nach Farben sortiert und perfekt symmetrisch aufgebaut. Und ich habe gedacht, was geht denn da gerade? Das heißt, sie hat dann immer einen blauen, gelben, blauen, gelben, blauen, gelben, oben so rum, blau-gelb, dann wieder so rum, blau-gelb, dann sind die blau-gelben ausgegangen. Vielleicht wollte sie auch nicht allzu schwedisch aussehen. Und dann hat sie weitergemacht mit Rot-Grün, Rot-Grün, Rot-Grün. Zwei Türme in der Mitte gebaut, zwei Türme an Seiten gebaut, in der Mitte mit einem Dach, perfekte Symmetrie, farblich symmetrisch, das sah völlig freaky aus. Und ich habe gedacht, wow, was steckt in diesem Kind? Ich habe keine Ahnung, ich liebe sie über alles. Sie sind unser Ein und Alles. Aber ich habe keine Ahnung, was wirklich in ihnen steckt. Das ist mir unbekannt. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass sie schon wirklich wissen, was in ihnen steckt. Wenn ich die Ella frage, Ella, was glaubst du, was sind denn so deine Träume? Kommt nicht viel Feedback. Ich kann mich nicht so wirklich mit ihr darüber unterhalten. Sie hat auf gut Deutsch, sie hat keine Ahnung. Ihre Begabung ist es, mit Essen Bilder zu malen. Sie hat keine Ahnung, was wirklich in ihr steckt. Und das ist der unbekannte Bereich. Wir lesen in Epheser 2 Folgendes. Und das ist absolut, absolut stark. Hier schreibt Paulus, ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr in der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation für immer und ewig. Lass es mal kurz oben. Wir lesen hier Folgendes. Ich bitte, dass ihr seine Liebe erkennt, die über alles Erkennen hinausreicht. Was Paulus hier bittet, ist um eine Offenbarung. Und genau das ist das Tool, um diesen Bereich aufzuschlüsseln, ist Offenbarung. Wenn Gott anfängt, uns Dinge über uns zu sagen, die Dinge über uns zu sagen, die er in uns sieht, die kein anderer sieht, die nicht mal wir für möglich gehalten hätten, dann fangen wir an, Dinge zu erkennen, die weit über alles Erkennen hinausreichen. Dieses Wort erkennen, was er hier benutzt, ist das Wort Gnosko. Und Gnosko bedeutet ein absolutes Erkennen. Es bedeutet sowas wie komplett verstehen, Schuppen von den Augen und zu erkennen. Und das ist dieses Wort, was Paulus hier gebraucht. Ich bete, dass ihr was erkennt, was eigentlich überhaupt nicht zu erkennen ist. Und was passiert dann? Es passiert dann Folgendes. Nämlich, dass Gott so viel mehr tun kann, als wir uns überhaupt nur vorstellen können. Wenn du dir irgendetwas vorstellen kannst, ist es zu klein für Gott. In dem Augenblick, wo du denkst, ja, da kann ich dran denken, ja, das kann ich sehen, sagt Gott, ist zu klein. In dem Augenblick, wo du sagst, man, ich träume davon, dass meine Beziehung tiefer wird, sagt Gott, oh, träum viel mehr, träum, dass sie noch viel tiefer wird. In dem Augenblick, wo du sagst, oh, ich träume davon, dass wir hier die Nachbarschaft erreichen, sagt Gott, oh, träum viel mehr, träum für die Stadt. Wenn du sagst, oh, ich träume davon, dass ich ein Geschäft aufbauen kann, um das Reich Gottes zu finanzieren, dann sagt er, oh, träum viel mehr, träum für 5 Geschäfte, träum für 10 Geschäfte. Gott sieht so viel mehr als uns. Ich frage mich, woher dieses Denken kommt, dass wir einem kleindenkenden, kleinkarierten, engstirnigen Gott dienen. Ich frage mich, warum wir so oft denken, dass Gott nur darauf aus ist, zu schauen, was richtig und was falsch ist, eine Strichliste führt. Nein, die Bibel malt uns ein Bild von einem Gott, der groß ist, der groß denkt, der in unser Leben involviert ist und der sagt, hey, da ist noch so viel mehr für dich. Oh. Irgendjemand begeistert hier? Ist gut. Ihm, der in seiner unerschöpflichen Kraft. Wann hast du das letzte Mal gebetet und gesagt, Gott, zeig mir Dinge, von denen ich keine Ahnung habe und kein anderer weiß. Gott, offenbar mir Dinge über mich, offenbar mir das Potenzial, was du in mich hineingelegt hast. Hast du gewusst, in einem Apfel, muss ich zum Ende kommen gleich, ne? Ich komme mit der Zeit, ich kann keine Uhr, noch 10 Minuten. Perfekt, das Team kann schon mal nach oben kommen, damit ich heilig klinge gleich. Hast du gewusst, dass in einem Apfel das Potenzial steckt von 10 bis 20 Apfelbäumen. Also für mich ist ein Apfel immer so ein Ding gewesen, weißt du, das ist eine Frucht, die kaufst du im Rewe, kostet 20 Cent, schmeckt nicht schlecht, hat mich jetzt nie so vom Hocker gehauen. Ich habe jetzt noch nie gedacht, boah, ein Apfel, Mensch, ein Apfel, ich frage mich, wie man das isst. Kennst du solche Früchte, wo du die in der Hand hast, aber ich frage mich, wie man das isst? Nee, Apfel habe ich noch nie gedacht, ich frage mich, wie man das isst. Beim Apfel war ich immer, das ist halt ein Apfel. Aber tatsächlich stecken 10 bis 20 Kerne in diesem Apfelgehäuse. Und jeder einzelne Kern trägt in sich das Potenzial zu einem neuen Baum. Und wenn du das dir mal überlegst, dann bedeutet das, dass der Apfel sich innerhalb von ein paar Jahren vertausendfachen kann. Das ist das Prinzip, was Gott in seine Schöpfung gelegt hat. Potenzial, Potenzial, Potenzial. Wenn Gott in so einem blöden Apfel so viel Potenzial gelegt hat, was glaubst du, wie viel Potenzial in dir ist? Was glaubst du, was Gott in dich alles reingepackt hat? Was glaubst du, welche Träume er in dein Herz gelegt hat? Er hat das nicht einfach nur gemacht, weil ihm langweilig war, sondern er hat dich in seinem Ebenbild erschaffen. Sorry für die erste Reihe, kriegt meine ganze Spucke ab. Aber wir müssen das verstehen, dass Gott so viel Potenzial in uns gelegt hat. Und wir müssen anfangen, dieses großartige Leben zu führen. Aber wie schaffen wir das? Das schaffen wir nicht alleine. Sondern das schaffen wir, indem wir beginnen, Beziehungen in unser Leben einzubauen. Nicht zufällig, sondern strategisch. Die richtigen Menschen einzuladen. Die richtigen Menschen zu fragen, ob sie uns Feedback geben, zu den richtigen Menschen zu gehen und zu sagen, hey, ich habe da Dinge, über die wollte ich einfach mal sprechen und dann zu Gott zu gehen und zu sagen, Gott, zeig mir, was du in mich reingelegt hast. Gott hat so viel in dich reingelegt. Aber es ist unsere Beziehung zu ihm, die wir brauchen, damit dieser Bereich entschlüsselt wird. Vielleicht können wir kurz gemeinsam aufstehen. Ich würde gerne die Predigt zu einem Ende bringen und ich habe so viel über Beziehungen gesprochen, über die Beziehungen, die wir untereinander haben. Aber Tatsache ist, es gibt keine wichtigere Beziehung, die wir haben können, als die Beziehung zu Gott. Das ist mit Abstand die wichtigste Beziehung. Das ist die Beziehung, von der alles entspringt. Das ist die Beziehung, von der alles kommt. Aber weißt du, was die Grundlage jeder Beziehung ist? Die Grundlage jeder Beziehung ist Freiheit. Du wirst niemals eine Beziehung treffen können, finden können, die stark ist, die nicht auf zwei freiheitlichen oder auf zwei freien Entscheidungen basiert. Beide Seiten müssen sich freiwillig für die gleiche Beziehung entscheiden. Denk drüber nach. Du wirst keine Beziehung in deinem Leben haben, wo nicht beide Seiten sagen, ja, wir möchten auch diese Beziehung. Deine Freunde, dein Partner, deine Partnerin, Freund, Freundin, du bist in einer Beziehung. Weißt du, wenn das nur einseitig ist und du sagst, das ist deine Freundin, das ist nicht deine Freundin, du bist ein Stalker. Hör auf zu stalken. Einseitige Beziehungen funktionieren nicht. Beide Seiten müssen sich für die gleiche Beziehung entscheiden. Und dann kannst du von einer Beziehung sprechen. Und das Gleiche ist bei Gott. Beide Seiten müssen sich für die gleiche Beziehung entscheiden. Das Gute ist, Gott hat sich entschieden. Gottes Entscheidung steht fest. Gott muss sich erst überlegen, oh, will ich eine Beziehung zu dir haben? Nee, sondern Gott hat sich ein für alle Mal festgelegt, als er Mensch geworden ist, als er ans Kreuz gegangen ist, als er sein Leben für uns gegeben hat, hat er alle Dinge, die zwischen ihm und dir standen, aus dem Weg geräumt. Er ist 99% des Weges gegangen, damit diese Beziehung wiederhergestellt werden kann. Aber vielleicht bist du hier und du hast noch nie bewusst dich für diese Beziehung entschieden. Vielleicht ist heute dein Morgen, vielleicht ist heute dein Tag, das Ganze zu tun. Vielleicht bist du heute hier und sagst, okay, wenn es Gott wirklich gibt, dann möchte ich gerne ihn in mein Leben einladen. Dann möchte ich gerne, dass er mir vergibt, einen neuen Anfang schenkt. Ich möchte anfangen mit der Beziehung zu ihm, sie etablieren und sie in mein Leben haben. Dabei ist es wichtig zu verstehen, das ist eine freiwillige Geschichte. Kein Mensch zwingt dich dazu. Aber es ist ein großartiges Angebot. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, oh, ich weiß nicht so richtig, ich bin nicht so richtig religiös. Das ist gut, Gott ist auch nicht religiös. Viele Leute sagen, dass Jesus der größte Religionsstifter aller Zeiten ist, aber das ist das größte Missverständnis der Geschichte. Jesus ist nie gekommen, um eine Religion zu etablieren, sondern Jesus ist gekommen, um eine Beziehung wiederherzustellen, die kaputt gegangen ist, eine Beziehung zwischen Gott und Menschen, weil wir uns nicht entschieden oder weil wir uns dagegen entschieden haben, mit ihm gemeinsam zu leben. Aber heute haben wir die Möglichkeit, umzudrehen und zu sagen, Gott, komm in mein Leben. Und das ist genau das, was wir tun werden. Ich werde in ein paar Sekunden uns bitten, die Augen zu schließen, einfach nur um Privatsphäre zu geben, ganz kurz. Und dann, während alle Augen geschlossen sind, nur vom Team sind ein paar Augen offen und meine, damit ich nicht stolper, werde ich bis auf 3 zählen. Und wenn ich bis auf 3 gezählt habe, dann kannst du an dem Ort, wo du stehst, diese Entscheidung treffen, indem du deine Hand hebst und sagst, ja, Gott, ich möchte dich gerne kennenlernen. Und indem du sagst, Alex, würdest du mich in dieses Gebet mit einschließen? Wir werden Folgendes tun. Ich werde kurz das Gebet sprechen, indem wir gemeinsam sagen, Gott, komm in mein Leben, vergib mir, hilf mir, ich möchte dich kennenlernen. Fertig. Das ist alles. Aber es ist wichtig, dass wir uns entscheiden. Warum? Weil jeder Beziehung eine Entscheidung zugrunde liegt. Und du bist heute Morgen eingeladen, diese Entscheidung zu treffen. Vielleicht bist du zum ersten Mal hier. Vielleicht kommst du schon seit Jahren hierher, aber du hast noch nie jemand oder du hast noch nie wirklich verstanden, dass es an dir liegt, diese Entscheidung persönlich zu treffen. Vielleicht können wir kurz die Augen schließen, einfach nur aus Respekt. Wir werden ein paar Sekunden auf 3 gezählt haben. Und wenn ich bei 3 bin und du sagst, ja, Alex, ich möchte Gott kennenlernen. Oder du möchtest zurück zu ihm. Du warst mal mit ihm zusammen. Aber dein Leben von heute hat nichts mehr mit der Entscheidung von damals zu tun. Und du merkst, du möchtest gerne zurückkommen zu ihm. Egal zu welchen beiden Personengruppen du gehörst. Wenn ich bei 3 bin, würdest du da, wo du stehst, ganz kurz deine Hand heben. Wir werden gemeinsam beten, gemeinsam glauben, dass Gott in dein Leben kommt. Alle Augen sind geschlossen, Entscheidung zwischen dir und Gott. Bist du soweit? 1, 2, 3. Heb deine Hand da, wo du stehst. Fantastisch. Dankeschön, 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 Dankeschön. Hammer. Überall im ganzen Raum sind Menschen, die ihre Beziehung mit Gott in Ordnung bringen. Großartig da hinten. Hammer. Sehr, sehr cool. Hey, können wir den Leuten, die gerade eben diese Entscheidung getroffen haben, einen riesengroßen Applaus geben? Wir werden Folgendes tun. Wir möchten gerne gemeinsam beten. Und wenn du diese Entscheidung getroffen hast, vielleicht hast du dich nicht getraut, deine Hand zu heben, aber du hast trotzdem diese Entscheidung getroffen. Auch du bist eingeladen, mit mir gemeinsam zu beten. Wir werden Folgendes tun. Ich bete vor und wir alle als eine Kirche werden dieses Gebet mitbeten und den Menschen unterstützen, die gerade eben diese Entscheidung getroffen haben. Okay? Können wir es machen? Dann lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Danke, dass du mir vergibst. Komm in mein Herz, komm in mein Leben. Sei mein Herr, sei mein Gott und sei mein Retter. Ab heute Morgen folge ich dir nach für den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus. Amen, Amen, Amen.